Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute soll es bei uns um das Thema Immobilienpreise gehen. Wohin entwickeln sich die Immobilienpreise 2025 im zweiten Halbjahr und warum wird das so sein? Zu Gast habe ich unseren Vorstandsvorsitzenden Michael Neumann und ich freue mich, dass er heute Rede und Antwort steht. Michael, zu Beginn des Jahres 2025 sind die Kaufpreise für Eigentumswohnungen gestiegen. In Dresden und in Dortmund, aber auch in Köln haben wir zum Beispiel beim DTI, bei unserem Trendindikator Immobilienpreise, größere Preisanstiege verzeichnen können. Wie sieht denn deine Prognose für das zweite Halbjahr aus?
Das ist, wie du wahrscheinlich schon erwartest, als Antwort sehr schwer vorherzusagen, gerade wenn man auf einzelne Städte schaut. Also das heißt jetzt nicht, weil Dresden, Dortmund und Köln sich im ersten Halbjahr 25 besonders gut entwickelt haben, dass das automatisch auch im zweiten Halbjahr so ist oder dass es eben genau nicht so sein kann. Also so eine Prognose ist grundsätzlich für eine bestimmte Stadt oder auch einen Landkreis extrem schwer, gerade wenn man jetzt auf auch relativ kurze Sicht von 6 Monaten schaut. Über einen längeren Zeitraum, ein paar Jahre, ist es dann schon wieder eher möglich, da auch einigermaßen treffsichere Prognosen abzugeben.
Wenn wir ein bisschen gesamtheitlicher schauen, kannst du da eine prozentuale Einschätzung geben? Also so für ganz Deutschland, was glaubst du da, was bis Ende 2025 mit den Preisen passieren wird?
Ja, also für das gesamte Bundesgebiet ist das ein bisschen besser möglich, auch auf Sicht von 6 Monaten, weil wir einen gewissen Trend auch sehen. Also wir hatten ja, ich sag mal so ab Mitte 22 auch einen sehr spürbaren Immobilienpreisrückgang. Der ist so bis Ende 23 ungefähr gegangen, also über so ungefähr 1,5 Jahre. Und dann hat sich der Markt stabilisiert und wir haben mehr oder weniger so eine Seitwärtsbewegung gesehen in 24 mit so einem leichten Anstieg hinten raus und dieser langsame Preisanstieg, den sehen wir auch jetzt in den ersten Monaten des Jahres 2025. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sich dieser leichte Preisanstieg auch im zweiten Halbjahr 25, wenn man aufs gesamte Bundesgebiet, auf alle Immobilien in einem Topf sozusagen schaut, dass der sich auch im zweiten Halbjahr fortsetzen wird.
Kannst du da prozentual so eine Schätzung abgeben?
Ja, also leicht meint tatsächlich, wir reden da auf Sicht von 6 Monaten vielleicht über 1%. Vielleicht werden es auch am Ende 1,5. Aber so in dieser Range irgendwo wird sich das wahrscheinlich bewegen. Und wenn wir dann das Gesamtjahr 25 uns irgendwann mal Anfang 26 im Rückblick anschauen, werden wir wahrscheinlich so um die 3% beim Preisanstieg im Jahr 2025 gelegen sein. Das ist meine Erwartung.
Welche Faktoren fließen da deiner Meinung nach besonders ein?
Also der Hauptfaktor, warum wir wieder steigende Preise haben, ist, weil wir einfach sehr wenig Angebot haben und es auch sehr, sehr wenig neue Immobilien gibt, die sozusagen in den Markt nachkommen. Also es wird viel weniger noch gebaut als vor 3 oder 4 Jahren und da war schon das Angebot zu gering. Und wir haben auch wieder mehr Nachfrage einfach jetzt im Markt. Und wir haben so eine kleine Ausweichungsbewegung auch gesehen im Jahr 22 und 23. Da sind viele mit Wunsch nach den eigenen 4 Wänden in den Mietmarkt gewechselt durch den Zinssprung, den wir damals gesehen haben. Und jetzt dreht sich diese Bewegung wieder um. Jetzt sind in den letzten Jahren die Mieten eben überproportional gestiegen. Und damit gehen einige eben auch wieder, nachdem sie auch ein Stück weit frustriert sind, weil sie am Mietmarkt gar nicht die Objekte kriegen, die sie sich vorstellen. Und die Preise eben auch überproportional gestiegen sind, wieder verstärkt in den Eigentumsmarkt und schauen eben, sich den Traum von den eigenen 4 Wänden wieder erfüllen zu können. Und damit sehen wir eben auch wieder eine gestiegene Nachfrage, die auf, wie gesagt, zu geringes Angebot trifft. Und das führt eben dazu, dass am Ende auch die Preise wieder leicht anziehen.
Siehst du denn signifikante Unterschiede in den Preisentwicklungen zwischen städtischen und ländlichen Gebieten?
Ja, also wir sehen da natürlich schon sehr große Unterschiede, auch wenn wir auf unterschiedliche Regionen schauen und natürlich auch auf, ich sag mal, unterschiedliche Stadtgrößen. Also wenn wir uns die großen Städte anschauen, dann entwickeln die sich anders als sehr ländliche Regionen, gerade wenn sie dann strukturschwach sind.
Also Großstädte eher dynamischer. Also wir haben ja immer diese altbekannten Städte, die so die Preisspitzenreiter sind wie München, Hamburg und Berlin, werden die stärker anziehen oder eher weniger anziehen? Was ist da deine Prognose als so kleinere Städte?
Also es gibt ein paar etwas, also ich sag mal so, man nennt es dann ein bisschen manchmal auch despektierlich B- oder C-Städte. Also das sind dann auch alles Großstädte, also Städte mit teilweise 500.000, 600.000 Einwohnern. Die haben so ein bisschen Nachholpotenzial, also Aufholpotenzial. Die sind eben an vielen Stellen noch günstiger als jetzt zum Beispiel die drei größten Städte München, Berlin, Hamburg. Und insofern ist meine Erwartung, dass wir tatsächlich in einigen, nicht flächendeckend, aber in einigen dieser B-Städte, also um mal ein Beispiel zu nennen, Hannover, Dresden, Leipzig, dass wir da durchaus auch prozentual etwas stärkere Zuwachsraten bei den Preisen sehen können, als es in der einen oder anderen Großstadt, also die drei großen, die ich genannt habe, vielleicht der Fall ist. Also gerade Hamburg ist auch ein bisschen ein Sonderfall, weil da wurde auch eine Zeit lang viel gebaut. Also da kam dann auch mehr Angebot in den Markt. Das hat ein Stück weit auch eine Zeit lang den Preisanstieg dort etwas abgedämpft. Also es ist dann schon auch immer regional sehr unterschiedlich und die regionalen Gegebenheiten spielen eine große Rolle. In Berlin zum Beispiel ist das Angebot so ein Stück weit künstlich verknappt, weil man einfach viel Bauland nicht zum Bauen verwendet. Und natürlich auch ein enormer Zuzug nach Berlin und ein enormer Nachfrageschub da jetzt die letzten 10, 15 Jahre entstanden ist.
Okay, also ich habe verstanden, in den größeren Städten eher ein bisschen weniger Dynamik, in kleineren, weil da mehr Nachholbedarf ist, kann da auch noch ein bisschen mehr Dynamik drin sein und höhere Preisanstiege sind da zu erwarten. Mhm. Ich hatte das am Anfang schon mal versucht, ich versuche es jetzt nochmal ein bisschen anders. Du hast gesagt, es ist schwierig, sich bei den einzelnen Städten oder so sehr festzulegen, wie sich da die Preise entwickeln werden. So ein paar Sachen hast du jetzt aber trotzdem als Ausblick gegeben. Kannst du es noch pauschalisieren pro Region? Kann man irgendwie sagen, also im Norden, Osten oder Süden oder Westen wird es sich irgendwie anders entwickeln? Oder siehst du da Tendenzen, gegenläufige Tendenzen oder Differenzierungsmerkmale?
Wo ist die Erwartung für stärkere Preisanstiege besonders hoch? Also überproportionale Preisanstiege dort, wo wir strukturstarke Gegenden haben. Und das wiederum ist tendenziell halt eher in Metropolregionen, in Großstädten der Fall im Vergleich zu sehr ländlichen und dann eben auch strukturschwachen Regionen. Wo treffen wir eher auf Ersteres? Wo treffen wir eher auf diese strukturschwachen ländlichen Lagen? Und dann kann man das so ein bisschen geografisch auch einordnen. Also wenn ich jetzt irgendwie unterteile nach Nord, Süd, Ost, West, dann kann man sicher sagen, also tendenziell die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg, dort wo heute die Preise auch in der Fläche schon überproportional hoch sind, die werden auch in den nächsten 15 Jahren tendenziell überproportionale Preisanstiege haben. Das heißt nicht, dass es in jeder Ecke so sein muss. Also es gibt sicher auch in Bayern strukturschwache Regionen. Wenn man so Richtung Nordosten von Bayern schaut, das ist auch nicht sehr strukturstark. Da gibt es Ausnahmen von der Regel, aber wenn ich jetzt grundsätzlich drauf schaue auf die zwei südlichen Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, dann werden die in Summe in der Breite stärkere Immobilienpreisanstiege haben als in sehr, sehr strukturschwachen Gegenden, wenn wir beispielsweise in Brandenburg an die polnische Grenze gehen und da schauen. Also da ist die Preisentwicklung sicher nicht so positiv wie beispielsweise in den beiden südlichen Bundesländern. Aber es gibt auch in den anderen Bundesländern durchaus attraktive Regionen. Also wenn man jetzt mal beispielsweise nach Sachsen schaut, also die zwei größten Städte dort, Dresden, Leipzig, haben sehr, sehr positive Zukunftsperspektiven. Wenn man da auf die nächsten 10, 15 Jahre schaut, kann man auch da davon ausgehen, dass Immobilienpreise dort in 15 Jahren deutlich höher sein werden als heute.
Gibt es denn deiner Meinung nach auch noch Potenzial für fallende Immobilienpreise irgendwo in Deutschland?
Ja, also generell in sehr strukturschwachen Lagen durchaus. Also das ist sicher ein Auslöser, der auch dort für fallende Preise sorgen kann. Ein weiterer Aspekt ist die Energieeffizienz, also die Energieeffizienzstandards. Das heißt, dann unabhängig von der Lage, aber das ist so ein Stück weit verstärkt sich das natürlich in strukturschwachen Regionen nochmal zusätzlich, Wenn es dann auch, ich sag mal, sanierungsbedürftige Objekte sind, wo viel Geld reingesteckt werden muss, um auf moderne Energieeffizienzstandards zu kommen, da hatten wir schon überproportionale Preisrückgänge in den letzten 3-4 Jahren zu verzeichnen. Und da besteht auch weiteres Potenzial für noch weiter fallende Preise.
Und ist der Umkehrschluss genauso richtig zu sagen, dass dann eben besonders energieeffiziente Immobilien weiter im Wert steigern werden, auch wahrscheinlich überproportional?
Ja, und gerade da, auch wenn es strukturstarke Gebiete sind, auch da wieder dann zusätzlich nochmal verstärkend. Aber ja, wir können heute schon sehen, dass gerade die sehr energieeffizienten Gebäude die größten auch Preishebel haben.
Damit würdest du auch sagen, dass Menschen, die jetzt eine Immobilie kaufen wollen, schon darauf achten sollten, wie nachhaltig die Immobilie gebaut ist oder was da in den nächsten Jahren ansteht, um zu gucken, was muss ich investieren oder wie entwickeln sich da die Preise?
Genau, also es heißt nicht, dass man nur in energieeffiziente, also top Energieeffizienzklassen investieren sollte. Ganz im Gegenteil, also es ist durchaus auch die Chance, Objekte günstig zu erwerben, die eben nicht auf dem höchsten Energieeffizienzstandard sind. Dann muss man sich allerdings, und das ist eben ganz wichtig, auch bewusst werden, was das dann bedeutet, um diese Objekte eben auch perspektivisch zu sanieren, auf moderne Standards zu bringen, wie viel Geld man dafür in die Hand nehmen muss. Und das sollte man sich dann eben auch vor Erwerb schon durchkalkulieren, damit man da dann am Ende des Tages nicht in einigen Jahren ein böses Erwachen hat, weil man mit der Höhe der Kosten nicht gerechnet hat. Aber da lassen sich durchaus heute auch letztlich das eine oder andere Schnäppchen machen, wenn man eben auch sehr, sehr bewusst mit diesen anstehenden Kosten umgeht und dann gutes Gefühl entwickelt, was da an Maßnahmen nötig ist und was das auch kostet.
Also vielleicht dann auch, wenn ich mir eine Immobilie angucke, wo ich weiß, okay, die ist jetzt im Preis relativ günstig, aber dann vielleicht mit einem Gutachter oder einem Energieberater an die Hand nehmen und gucken, welche Preise, also welche Kosten kommen dann noch auf mich zu, um dann wirklich das Gesamtpaket berechnen zu lassen.
Genau, ja.
Du hattest es vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, als wir eingangs über die Preisentwicklung sprachen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf das Thema Politik und Regulierung so kommen. Wie schätzt du denn die Pläne der derzeitigen Bundesregierung ein? Was hältst du von dem sogenannten Bauturbo?
Also das ist erstmal total zu begrüßen. Alles, was dazu führt, dass Genehmigungsprozesse, Genehmigungsverfahren schneller werden, digitaler werden, einfacher werden, das ist erstmal total positiv. Am Ende des Tages trägt das natürlich auch dazu bei, dass die Kosten runtergehen. Und das ist positiv. Was davon dann tatsächlich, wie schnell kommt, das ist natürlich jetzt die spannende Frage. Aber grundsätzlich, die Intention ist erstmal nur zu begrüßen. Also jede Vereinfachung ist gut. Jede Norm, jede zusätzliche Regulatorik, die da in den letzten 10, 15 Jahren entstanden ist, die jetzt gelockert wird oder gar abgeschafft wird, ist grundsätzlich erstmal positiv in Summe zu betrachten.
Vielleicht hast du damit das jetzt auch jetzt schon ein bisschen beantwortet, weil mehr Regulatorik erwarten wir ja im Bereich Mietpreisbremse, die soll ja ausgeweitet und verlängert werden. Wie kann diese Verlängerung und Ausweitung denn die Preise beeinflussen?
Ja, das ist so ein Stück weit das Wasser in dem Wein sozusagen, beziehungsweise auch ein bisschen kontraproduktiv, weil die Mietpreisbremse natürlich am Ende des Tages für Investoren, für Kapitalanlegende abschreckend wirkt. Also das ist am Ende eine Renditebremse und das führt am Ende dazu, dass Investoren eben zumindest mal ein gewisser Prozentsatz dadurch abgeschreckt wird und nicht investieren wird. Das heißt also, es wird tendenziell eher das Angebot oder der Zuwachs an Angebot gebremst, was am Ende des Tages dann wiederum zu steigenden Preisen führt und auf lange Sicht ja auch zu steigenden Mietpreisen führt. Wenn man die Bremse quasi lösen würde, dann würden die natürlich entsprechend in die Höhe schießen. Und solange man das künstlich niedrig hält, führt es einfach dazu, dass immer weniger Investoren interessiert sind in dieser Anlageform Immobilie und deswegen wenig gebaut wird. Also klassisch kontraproduktiv. und deswegen ja eigentlich auch nur auf begrenzte Zeit angesetzt. Aber wie wir sehen, wie es zu erwarten war vor einigen Jahren, als es eingeführt wurde, es wird halt immer wieder verlängert, weil man an anderer Stelle zu wenig tut oder nicht vorankommt mit den Maßnahmen, um das Angebot anderweitig zu beschleunigen.
Magst du noch mal ganz kurz den Mechanismus so ein bisschen näher erklären, weil erstmal klingt es ja so, als würde dann mehr Angebot auf den Markt kommen, wenn weniger Konzentration bei Investoren ist, dass es mehr vielleicht für Privatanleger gibt. Aber du sagtest gerade, das Angebot wird gebremst. Wie ist da der Mechanismus dahinter?
Ja, also wenn ich nicht die Miete erzielen kann, die ich eigentlich am Markt kriegen müsste, weil meine Baukosten sonst nicht eine ansprechende also Rendite erwirtschaften und diese Miete quasi künstlich nach unten reduziert wird, habe ich eben eine schlechtere Rendite meines Kapitals. Und am Ende des Tages suchen Investoren dann andere Anlagemöglichkeiten, also wo sie einfach eine höhere Rendite kriegen. Und das ist dann halt nicht der deutsche Wohnimmobilienmarkt. Und insofern wird nichts gebaut. Und das ist der Effekt. Also am Ende des Tages werden bauwillige Investoren abgeschreckt, die dann ihr Geld anderweitig eben nicht in deutsche Wohnimmobilien investieren. Und damit entsteht eben kein neues Angebot. Wenn ein Investor eben nicht baut, dann ist das Angebot, wird nicht ausgeweitet und am Ende des Tages bei entsprechend hoher Nachfrage steigen dann eben sowohl Kaufpreise als auch über kurz oder lang, wenn diese Mietpreisbremse irgendwann gelöst wird, eben auch die Mieten überproportional. Oder es wird nicht mehr investiert, das ist das Nächste. Also wenn man die quasi unendlich weiter verlängern würde, diese Mietpreisbremse, dann hat das auch wiederum einen negativen Effekt. Jetzt könnte man sagen, gut, dann behalten wir die halt für ewig bei, dann ist ja alles gut. Ja, das ist halt leider nur gut für die, die in der passenden Wohnung leben und die Mietanstiege dadurch abgemildert werden und gebremst werden. Aber sobald die irgendwann mal am Markt sich umschauen und in was Passenderes ziehen wollen, weil sie beispielsweise Familienzuwachs hatten oder irgendwann, weil die Kinder aus dem Haus sind und man eigentlich was Kleineres haben möchte, dann brauche ich eben wieder Angebot am Mietmarkt und das kriege ich irgendwann nicht mehr, weil niemand mehr aus einer bestehenden Wohnung raus kann. Weil in dem Moment, wo er rausgeht, kriegt er entweder im Bestand nicht das, was er sucht, weil es gar keinen Markt mehr gibt. Und im Neubau sind die Preise einfach exorbitant viel höher, sodass man sich die gar nicht leisten kann, weil da wird halt nur zu dem Preis gebaut, zu dem es sich auch am Ende rentiert, so ein Gebäude überhaupt hinzustellen. Und da werden dann halt ganz, ganz andere Mietpreise aufgerufen. Das heißt also, ich kann es mir entweder nicht leisten, in den Neubau zu gehen, weil die Preise viel, viel höher sind, oder ich bin auf einem leergefegten Mietmarkt unterwegs, wo keiner mehr, also wo kein Angebot mehr auf dem Markt ist, weil keiner mehr aus seinem Mietobjekt rausgeht, weil er dann weiß, okay, dann bin ich diesen nach unten subventionierten Mietpreis für alle Zeit los.
Stichwort Leistbarkeit hast du jetzt auch schon gerade gesagt. Man hört und liest ja überall gerade, dass Eigentum nicht mehr leistbar ist, aber man verzeichnet ja doch eine steigende Anzahl an Baufinanzierungen. Gibt es denn immer noch genügend Menschen, die sich eine Immobilie leisten können und wollen? Oder was sagst du, kaufen nur weniger Menschen mehr Immobilien?
Nein, also es sind wieder deutlich mehr Menschen, die sich Immobilien leisten können und auch leisten wollen, als wir das beispielsweise in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 oder auch Anfang 2023 gesehen haben. Also dass die Leistbarkeit abgenommen hat, das würde ich sagen, ist eine Aussage, die ist jetzt 2 bis 3 Jahre alt. Und mittlerweile auch einfach veraltet. Das war sicher temporär für einige Menschen so, als die Zinsen im Jahr 22 im ersten Halbjahr so stark gestiegen sind und die Preise noch stabil geblieben sind. Aber danach sind die Preise erstmal ein Stück weit auch zurückgekommen. Also wenn wir auf Gesamtdeutschland schauen, reden wir über 10-15% Preisrückgang von den Höchstständen, die wir da gesehen hatten im Anfang 22. Die Zinsen haben sich mittlerweile stabilisiert, sind tendenziell die letzten 1,5 Jahre auch eher nach unten gegangen, also auch nicht auf den Höchstständen, die wir da gesehen haben mal vor 2-2,5 Jahren. Und was wir natürlich auch gesehen haben, ist, die Einkommen haben sich auch sehr positiv die letzten 2-3 Jahre entwickelt. Und insofern ist heute in der Breite, sind die Einkommen höher als noch vor 3 Jahren. Die Zinsen, wie gesagt, sind auch wieder runtergekommen die letzten 1-2 Jahre und haben sich stabilisiert vor allem. Und auch die Immobilienpreise sind nicht auf den Höchstständen, und laufen ja auch tendenziell seitwärts bis zwar leicht nach oben, aber die Einkommen sind überproportional gestiegen. Das heißt also, es ist heute auch wieder leichter, eine Immobilie zu finanzieren als beispielsweise vor 2, 2,5 Jahren.
Mehr Menschen können sich sozusagen den Traum von der eigenen Immobilie wieder verwirklichen.
Genau.
Jetzt haben wir sehr stark so auf die Zinsen, auf die Preisentwicklung natürlich auch geguckt und auf den Arbeitsmarkt beispielsweise. Aber gibt es denn auch demografische Trends, die du beobachtest, die die Immobilienpreise beeinflussen könnten?
Ja, die gibt es. Also wir werden natürlich in Deutschland, wenn wir auf die Demografie schauen, in Summe immer älter. Also die Bevölkerung wird immer älter und das führt natürlich auch dazu, dass die Nachfrage nach Immobilien sich ein Stück weit auch verändert. Also aus meiner Sicht wird es tendenziell, wird sich ein Trend auch fortsetzen, den wir jetzt auch schon seit einiger Zeit sehen. Also der Trend geht zu mehr Single-Haushalten und das sehen wir jetzt auch schon seit einigen Jahren. Und in dem Moment, wo Menschen älter werden, gibt es eben auch zum Teil längere Phasen, wo man dann vielleicht im Lebensabend sozusagen auch alleine lebt, weil der Partner irgendwann verstorben ist. Man aber eben noch so fit ist, weiter in einer eigenen Wohnung auch leben zu können und leben zu wollen. Und auch da kommt quasi zusätzliche Nachfrage nach so Single-Wohnungen, beziehungsweise nach Wohnungen, die dann oft behalten werden, aber eben auch ein Stück weit nicht mehr passend sind zu den eigenen Bedürfnissen, weil oft nicht barrierefrei, vielleicht auch zu groß. Und deswegen ist es auch so wichtig, diese Umzugsketten und da auch eine Flexibilität in dem Markt zu behalten und sie eben auch nicht durch so eine Mietpreisbremse quasi künstlich zu verknappen, weil es eben auch wichtig ist, dass Menschen in die passenden Immobilien auch umziehen können, also da auch ein intakter Markt ist. Und gerade das ist eben auch wichtig. Und gerade im Alter, wenn man da auch nicht mehr ganz so mobil ist, aber eben noch in den eigenen vier Wänden leben kann und möchte, dann hat man im Zweifel auch drumherum andere Bedürfnisse. Also da ist das Thema Nahversorgung wichtig, also kurze Wege zu Lebensmitteln, zu Supermärkten oder auch der Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen in der näheren Umgebung. Und die Regionen, die Städte, die Metropolen, in denen das gegeben ist, die werden da auch überproportional von profitieren im Vergleich zu strukturschwachen, tendenziell eher ländlichen Regionen, wo das dann eben nicht gegeben ist, wo es auch keine öffentlichen Verkehrsmittel vielleicht verfügbar gibt, um dann eben auch zu Ärzten zu kommen, etc.
Wenn ich jetzt nochmal ganz kurz unser Gespräch Revue passieren lasse, dann habe ich mitgenommen, es gibt wieder mehr Nachfrage im Markt, weil sich die Arbeitsmarktdaten gut entwickelt haben. Die Menschen können sich eher eine Immobilie leisten. Das heißt, es gibt mehr Nachfrage. Gleichzeitig wird aber wenig gebaut und es ist weiterhin sehr wenig Angebot im Markt, was dazu führt, dass wir tendenziell steigende Preise erwarten. Allerdings ist es nur ein langsamer Anstieg derzeit, der erwartbar ist und eher in B- und C-Städten, habe ich verstanden, die strukturstark sind. In den Großstädten, in den ganz großen Metropolen, da gab es eben schon starke Zuwächse und deswegen werden die etwas langsamer nachziehen. Aber die B- und C-Städte, die sind die, wo du die höchsten Preisanstiege derzeit vermutest. Und generell kann man sagen, dass eben letzten Endes die Strukturstärke oder Schwäche, je nachdem, sich hauptsächlich darauf auswirkt, also wie sich die Preise in der Region entwickeln werden. Du sagst auch, dass die Energieeffizienz in einer Immobilie eine wichtige Rolle spielt, aber nicht, dass alle Menschen jetzt unbedingt grüne Immobilien kaufen müssen. Das ist jetzt nicht unbedingt dein Rat, sondern sich bewusst zu sein, es kann auch eine Immobilie mit einer schlechteren Energieeffizienz sein. Dann sollte man sich aber bewusst sein, welche Kosten kommen noch auf mich zu, um sich das Gesamtpaket vor Augen zu halten. Und dann nicht dann überrascht zu werden. Und die Regionen, die gut aufgestellt sind und auch in die Zukunft schauen und planen und auch Wohnungen für kleineren Wohnraum, altersgerechten Wohnraum anbieten, die werden zusehends attraktiver werden. Gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörenden darüber hinaus noch mitgeben möchtest?
Vielleicht eins, also so eine Immobilien oder ein Immobilienerwerb oder auch ein Bau ist am Ende des Tages kein Sprint, sondern man muss das so ein bisschen wie ein Marathon sehen. Und neben dem Thema Lage ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit, Energieeffizienz wichtig und wird nach vorne blickend noch wichtiger werden. Und das sind die wichtigen Themen, die man eben im Auge behalten muss. Du hast es schon gesagt, detailliert, worauf man da achten muss. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich auch die Finanzierung, sich da frühzeitig eben Gedanken zu machen über das eigene Budget, bevor man auf die Suche nach der passenden Immobilie geht, ist eben auch ganz wichtig. Das ist ein Punkt, der da aus meiner Sicht eben noch mit dazugehört.
Super. Ganz herzlichen Dank für die Ergänzung auch und für das ausführliche Gespräch.
Vielen Dank, Anna.
Das waren tiefe Einblicke in die Preisentwicklung 2025. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne an hausgefragt@drklein.de oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen oder unserer Website vorbei. Wir freuen uns auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder auch unsere Social-Media-Kanäle. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.